Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Da blicken wir gleich auf die aktuelle Shell-Jugendstudie, mittlerweile die 19. Ausgabe, und wir vertiefen diesen Blick auf die Jugend mit einem Interview. Ein weiteres Thema in den Nachrichten des Tages war der härtere Kurs, den Polen bei der Asylpolitik einschlagen will, und natürlich hat die EU-Kommission in Brüssel darauf reagiert. Dazu zwei ausführliche Berichte und wir blicken auf die heute beschlossene deutsch-italienische Rüstungskooperation im Panzerbau sowie auf den ersten Tag der Frankfurter Buchmesse. Dies und mehr in dieser Stunde bis kurz vor Mitternacht. Die Shell-Jugendstudie, sie ist mittlerweile der Standard, wenn es darum geht, Stimmungen, Lebensgefühl und politische Meinungen der Jugend in Deutschland abzubilden. Heute ist die 19. Studie dieser Art veröffentlicht worden. 5 Jahre liegt die Vorgängeruntersuchung zurück. Seitdem hat sich viel getan. Es gab die Corona-Krise, eine Zuspitzung der Migrationskrise, den Ukraine-Krieg. Das alles bewegt die jungen Menschen. Die wesentlichen Ergebnisse fasst nun Wladimir Balzer zusammen.
Die Forscher haben viele Fragen an die 2500 jungen Menschen zwischen 12 und 25 gestellt und sind dabei auf eine Generation gestoßen, die positiv auf die Politik und die Gesellschaft schaut. Diese Studie macht deutlich, Jugendliche sind politisch interessiert und vertrauen Demokratie und Staat. Die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, liegt bei 37%. Das allgemeine politische Interesse liegt bei 55% und das Vertrauen in Demokratie und Staatsform sogar bei 75%. Das sind die höchsten Werte seit 20 Jahren. Matthias Albert, Soziologe von der Uni Bielefeld, ist einer der Autoren der Studie, die nur alle 4 bis 5 Jahre veröffentlicht wird.
Das Neue ist auch, dass nicht nur das politische Interesse, die politische Positionierung gestiegen ist, sondern auch die Anzahl der Jugendlichen, die sagen, sie würden sich aktiv über Politik informieren.
Viele junge Menschen haben zwar Angst vor Polarisierung, sind aber teilweise für eher populistische Aussagen anfällig. 48% stimmen der Aussage zu, dass sich der Staat mehr um Geflüchtete kümmert als um hilfsbedürftige Deutsche. Und 44% hätten nichts gegen eine starke Hand, die, Zitat, mal wieder Ordnung in unseren Staat bringt. Dennoch, der Anteil der wirklich Verdrossenen und sich abgehängt Fühlenden liegt bei gerade mal 12%. Das sind meist junge Männer im Osten, die sich als rechts verstehen und alles Progressive ablehnen. Dies bleibt aber eine eher kleinere Gruppe. Was dabei immer wieder auffällt, bei der Befassung mit politischen Inhalten, es gibt keinen pauschalen Rechtsruck in der deutschen Jugend, den AfD-Wahlergebnissen im Osten der Republik zum Trotz. Es gibt sogar eine als links und progressiv zu bezeichnende Mehrheit. Sie wird allerdings vor allem von den Frauen dominiert. Überhaupt ist eine immer größer werdende Schere zwischen politischen Haltungen von Männern und Frauen zu sehen, vor allem bei der Jugend. Dabei sind Jungs zu 25% rechts oder eher rechts, Mädchen aber zu 90% links und in der Mitte. Gudrun Quenzel von der Uni Vorarlberg hat ebenfalls an dieser Studie gearbeitet und hat eine Erklärung.
Die jungen Frauen, die haben die progressiveren Werte. Die investieren in ihre Bildung, die kommen super klar mit diesem ganzen Pluralismus und mit dieser Vereinbarkeit. Und die jungen Männer, die haben häufig das Gefühl, in diesen Transformationen könnte ich verlieren, weil sie nicht so stark in Bildung investiert haben. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum die jungen Männer häufiger dann zu rechts tendieren, während die jungen Frauen mit den gleichen Sorgen dann eher nach links tendieren und sagen, ja, aber unser Hauptproblem ist doch, dass wir eine ungleiche Gesellschaft haben. Unser Hauptproblem ist doch, dass wir mit diesen Unterschiedlichkeiten produktiv umgehen sollten.
Was junge Menschen eint, über die Grenzen von Geschlecht und sozialer Herkunft hinweg, 81% haben Angst vor einem Krieg. Das ist die größte Angst von Jugendlichen. Fast doppelt so viele wie vor 5 Jahren, als die geopolitische Lage aber auch eine andere war. Damals war die Klimakrise die größte Angst. Jetzt sind Umweltthemen auf Platz 3. Noch hinter der Angst vor sozialem Abstieg. Die Befürchtung zu verarmen treibt 2/3 aller Jugendlichen um. Vor 5 Jahren war es nur die Hälfte. Bemerkenswert ebenso, das Thema Migration ist entgegen den verschärften Debatten im politischen Raum für junge Menschen der geringste Grund für Angst. Gerade mal 30% geben dieses Thema als eine Befürchtung an. Die Shell-Jugendstudie ist seit 70 Jahren die führende Untersuchung auf diesem Gebiet, repräsentativ und langfristig. Dennoch bleibt die Frage, warum ein großer Konzern sie vollständig bezahlt und herausgibt. Die bei der Vorstellung anwesende Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen ließ sich nach eigenen Angaben die Unabhängigkeit der Forschung bestätigen. Auch, dass ausgerechnet ein Mineralölkonzern als Sponsor auftritt, stört sie nicht.
Wir haben auch im Vorfeld, als wir uns jetzt hier getroffen haben, auch nochmal darüber ausgetauscht, über den Beitrag von Shell zur Frage der sozial-ökologischen Transformation. Und es wurde mir nochmal zugesichert, dass diese Studie in völliger redaktioneller Freiheit von den sonstigen Unternehmensinteressen gemacht wird.
Die Forscherinnen und Forscher bestätigten dies. Ihre Arbeit sei völlig unabhängig gewesen. Die Inhalte bestimmten ausschließlich sie selbst.
Über die aktuelle Shell-Jugendstudie war das ein Beitrag von Wladimir Balzer. Und über die Shell-Jugendstudie konnte ich vor unserer Sendung mit der SPD-Politikerin Claudia Zinke sprechen. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Frau Zinke, was finden Sie an der Studie bemerkenswert, an diesen Ergebnissen?
Ja, ich finde erstmal sehr bemerkenswert, dass die Feststellung ist, unsere Gesellschaft hat sich weiter ausdifferenziert. Auch gerade in Bezug auf die junge Generation kann man eben nicht feststellen, dass es die eine Jugend gibt, die nun in diese oder jede Richtung tickt, sondern es ist hier auch vom Verfasser der Studie gesagt worden, es ist wohl die vielfältigste Jugend, die man jemals hatte. Und andererseits ist es aber auch sehr bemerkenswert, dass trotz aller Wahrnehmungen über unsere Gesellschaft ich es sehr gut finde, dass hier diese Studie festgestellt hat, dass das Interesse an Politik sehr gewachsen ist und dass die Zufriedenheit und das Vertrauen grundsätzlich in die Stabilität unseres Systems und auch unserer Demokratie, dass das durchaus da ist bei Jugendlichen mehrheitlich.
Haben Sie bestimmte Details da auch überrascht?
Na, ich finde es erstmal wirklich eine sehr positive Erkenntnis, dass Jugendliche doch auch Vertrauen in unser politisches System haben und eben nicht dieses, was uns vielleicht manche Medienberichterstattung manchmal so suggerieren will, wir also eine breite Orientierungslosigkeit hätten. Sondern das ist schon, glaube ich, auch eine Erkenntnis dieser Studie, dass ein Vertrauen, ein Grundvertrauen in unsere Demokratie, in unser System da ist.
Blicken wir auf Ost und West. Die Jugendlichen im Osten und Westen sind ja gleichermaßen frei aufgewachsen. Dennoch gibt es in der Studie klare Unterschiede. Warum meinen Sie, gibt es diese Unterschiede?
Ja, diese Unterschiede gibt es durchaus, ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Jugendliche im Osten wahrnehmen, dass ihre Eltern andere Lebensläufe hatten als die vergleichbaren Jugendlichen im Westen. Ja, ich glaube, das ist der wesentlichste Unterschied. Interessant ist aber durchaus hier, dass die Studie auch feststellt, dass die Jugendlichen ihre Eltern als Vorbilder sehen. Also im Sinne von, dass sie weit mehr eigentlich auch ihre Eltern anerkennen, als es beispielsweise in früheren Generationen der Fall gewesen ist.
Blicken wir einmal auf bestimmte Zahlen, die ja heute auch genannt worden sind. Knapp die Hälfte der befragten Jugendlichen sagt, der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um bedürftige Deutsche. Gibt es da vielleicht Korrekturbedarf in der Kommunikation oder im Handeln des Staates?
Also es ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn das so wahrgenommen wird, weil natürlich wird Armut als Problem wahrgenommen, das ist richtig. Es wird auch Ausländerfeindlichkeit, soweit ich das jetzt hier sehen kann, als Problem wahrgenommen. Also ich denke, was der Staat möglicherweise nicht richtig macht, ist, dass er sozusagen, wenn Sie es jetzt im Sinne dieser Studie lesen wollen, möglicherweise klarer zu seinen Positionen dann auch in Konsequenzen stehen muss.
Die Kriegsangst ist momentan vorherrschend. Vor 5 Jahren war das noch das Klimaproblem. Sehen Sie darin eine direkte Folge des Ukraine-Krieges und der medialen Berichterstattung?
Das ist auf jeden Fall so anzunehmen. Ja, so ist das hier auch vorgestellt worden. Es herrscht momentan zu über 80% eine Angst vor einem Krieg auch in Europa. Und das ist ein eklatanter Unterschied zu den Studienergebnissen von 2019. Und ich denke schon, dass das auf den Ukraine-Krieg natürlich zurückzuführen ist, aber auch auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die wir derzeit im Nahen Osten haben.
Frau Zinke, Sie arbeiten ja im Landesministerium für Bildung und Jugend. Gibt diese Studie in gewisser Weise auch Impulse etwa für die Gestaltung von Schule oder Bildungspolitik allgemein nach Ihrer Meinung?
Auf jeden Fall. Ich habe mir hier umrandet in der Zusammenfassung, die ich hier habe, dass sich 60% der Schülerinnen und Schüler wünschen, dass sich die Schule tatsächlich stärker mit dem Umgang mit digitalen Medien auseinandersetzt. Mit dem Thema KI fühlen sich viele überfordert. Und das ruft sozusagen danach, dass tatsächlich Schule sich stärker mit Medienbildung, mit dem Erkennen von Fake News und so weiter auseinandersetzen muss. Dazu haben wir im Übrigen in der letzten Woche in der Bildungsministerkonferenz der KMK auch schon einen ersten Anlauf unternommen.
Einschätzungen waren das zur Shell-Jugendstudie von der Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Claudia Zinke. Nach Ungarn und den Niederlanden nun Polen. Staaten in Europa ziehen die Notbremse in Sachen illegaler Migration. In Deutschland und auch bei der EU dürfte die Ankündigung von Polens Regierungschef Donald Tusk so manchen überrascht haben, als er vor einigen Tagen eine vorübergehende Einschränkung des Asylrechts ankündigte. Ein liberaler Politiker der Mitte also und bekennender Pro-Europäer. Vor allem die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze sei für ihn ausschlaggebend dafür, sagt er. Und natürlich, es ist ein Signal an die polnischen Wähler, denn die politische Konkurrenz durch die nationalkonservative PiS-Partei ist weiter stark. Nun hat das Kabinett an diesem Abend die Strategie gebilligt, nicht aber die linken Minister, die Teil der regierenden Dreierkoalition sind in Polen. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Polen müsse die 100%ige Kontrolle darüber zurückgewinnen, wer in das Land einreisen dürfe und wer nicht. Deshalb müsse man räumlich und zeitlich begrenzt das Recht auf Asyl aussetzen können. Das hatte Premierminister Donald Tusk am Wochenende erklärt und seitdem ist Rätselraten in Polen. Das Land hat das Grundrecht auf Asyl nicht nur in der EU-Grundrechtecharta und der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt, sondern auch in der eigenen Verfassung verankert. Die solle auch weiter gelten, sagt am Dienstagmorgen Maciej Duszczyk, Unterstaatssekretär aus dem polnischen Innenministerium. Es geht nicht darum, irgendwelche Konventionen oder internationalen Vorschriften aufzukündigen. Es geht darum, dass wir bei einem negativen Szenario über ein Instrument verfügen, um Kontrolle über unsere Grenzen zu haben. Duszczyk ist eine zentrale Figur in der Debatte. Er gilt als Autor der Migrationsstrategie 2025-30, in der auch die Aussetzung des Asylrechts vorkommt. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Sicherung der Außengrenze nicht nur eine Frage der materiellen Barrieren, der elektronischen Barrieren, der Strategie des Grenzschutzes ist, sondern auch des Asylrechts, das manchmal ausgenutzt wird. Wir müssen daran denken, dieses Recht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, in einer völlig anderen Situation. Heute würden Russland und Belarus das Asylrecht ausnutzen, um gezielt Geflüchtete nach Polen zu schleusen. Eine Strategie, die in Warschau nicht erst seit dem Regierungswechsel zur Koalition um Donald Tusk, sondern auch davor unter der nationalpopulistischen PiS-Partei als hybride Kriegsführung verstanden wird. Ein Beispiel. Wenn wir Flugverkehr in Belarus beobachten und die Information bekommen, dass Belarus Menschen aus Syrien holt und wir wissen, dass dort Insassen von Gefängnissen freigelassen werden und sie beginnen, sich an der polnischen Grenze zu versammeln, dann müssen wir zeitweise und territorial das Recht auf Asyl einstellen. Die Migrationsstrategie regle auch andere Aspekte. Integrationszentren zum Beispiel oder die Rückkehr von Polen aus dem Ausland. Nur im Notfall solle das Asylrecht aufgehoben werden, sagt Maciej Duszczyk. Einerseits. Andererseits erklärt er, angesprochen auf die andauernden illegalen Pushbacks durch polnische Grenzschützer, ohne Asylrecht wäre diese Praxis doch rechtssicher. Dauerhaft. Protest kam umgehend. Selbst die eigenen Koalitionspartner distanzieren sich. Tusk habe Demokratie versprochen und setze stattdessen auf Angstmache vor Geflüchteten und der EU, hieß es aus der Linken. Parlamentspräsident Szymon Hołownia von Polska 2050 erklärte, das Asylrecht sei im Völkerrecht heilig.
Aus Warschau war das Martin Adam. Wie also weiter mit der EU-Asylpolitik? Die jüngsten Wahlergebnisse in Europa, in einzelnen EU-Staaten oder bei den ostdeutschen Landtagswahlen zeigen, immer mehr Menschen sind unzufrieden mit dem Status quo. Das Problem aber auch bei diesem Thema war in den vergangenen Jahren die europäische Uneinigkeit. Einseitig vorgeprescht war im Jahr 2015 die deutsche Bundeskanzlerin Merkel mit ihrer Bereitschaft, die Grenzen für 100.000 Flüchtlinge ohne Kontrollen zu öffnen. Damit hat sie sich in Europa nicht nur Freunde gemacht und die Nachwirkungen bestehen bis heute. Es gibt zwar jetzt den Asylkompromiss in der EU, aber der wird erst langsam wirken. Nun will die EU-Kommission schneller handeln, wie Katrin Schmidt gleich aus Brüssel berichtet, die ihren Beitrag zunächst aber mit einem Blick nach Albanien und die dort eingerichteten italienischen Flüchtlingslager beginnt.
Morgen kommt es zu einer Premiere. Die ersten Migranten, die eigentlich nach Italien wollten, werden in Albanien erwartet, im Aufnahmelager am albanischen Adriahafen Shenzhen, wo auch alles bereit ist, wie Sanda Marashi internationalen Reportern erzählt.
Ich bin stolz, für den Hafen zuständig zu sein, der auf die Migranten aus Drittländern wartet. Alles hier ist gut organisiert. Das Ankunftszentrum ist bereit.
Die erwarteten 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch wurden von der italienischen Küstenwache auf offener See aufgenommen. In Albanien sollen sie nun auf die Antwort auf ihren Asylantrag warten. Ist er negativ, werden die Männer direkt abgeschoben. Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten. So die Idee, die nun erstmals in den Praxistest geht und die in Europa offenbar immer populärer wird. In einem Brief an die 27 Mitgliedstaaten im Vorfeld des EU-Gipfels ab Donnerstag hat nun auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen erstmals ihre Bereitschaft signalisiert.
Wir sollten auch weiterhin nach Möglichkeiten suchen, was die Idee der Entwicklung von Rückführungszentren außerhalb der EU betrifft. Mit der Inbetriebnahme des Italien-Albanien-Protokolls werden wir auch in der Lage sein, Lehren aus diesen Erfahrungen in der Praxis zu ziehen,
schreibt von der Leyen. Könnte also ein Baustein für das große Ziel sein, die Zahl der Asylanträge von weit über 1 Million pro Jahr deutlich einzudämmen. Ein konkreter Vorschlag in ihrem Brief lautet, sichere Drittstaaten sollten künftig auf EU-Ebene benannt werden, um Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden. Diese 27 sind vor allem bei einem Punkt recht einhelliger Meinung. Europas Abschieberate soll rauf. Derzeit liegt sie bei gut 18%. Heißt, nur rund jeder fünfte Ausreisepflichtige verlässt auch wirklich europäischen Boden. Abschiebehaft, Sanktionen, Leistungskürzungen, Schluss mit Brotbett-Seife-Regelungen. Viele EU-Staaten überbieten sich derzeit mit Vorschlägen, wie sie die Rückführungsquote erhöhen wollen. Beispielhaft Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
Ich glaube, dass wir da insgesamt kompakter werden müssen, konsequenter werden müssen. Es ist so ein Vorschlag, dass hier die Schubhaft erleichtert wird, dass auch die Sozialleistungen deutlich früher gestrichen werden.
Auch in einem Brief hatten 17 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, die EU-Kommission vergangene Woche sehr konkret aufgefordert, etwa eine Liste zu erstellen mit eindeutigen Gründen, die EU-weit eine Abschiebehaft rechtfertigen. Darauf scheint von der Leyen nun zu reagieren und kündigt einen Gesetzesentwurf an, der, Zitat, klare Kooperationsverpflichtungen für rückzuführende Personen enthält, um den Prozess, wie sie sagt, zu straffen. Eher indirekt ist der Brief der EU-Kommissionschefin nun auch eine Replik auf die Pläne Polens. Regierungschef Donald Tusk hatte angekündigt, in seinem Land das Asylrecht teilweise aussetzen zu wollen. Die Begeisterung in Brüssel hält sich naturgemäß in Grenzen. Die zuständige Kommissionssprecherin erinnert an die Ausgangslage. Die Mitgliedstaaten haben internationale und auch EU-interne Verpflichtungen, darunter auch die Verpflichtung, Zugang zum Asylverfahren zu gewähren. Aber in einem Punkt springt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem polnischen Regierungschef in ihrem Brief quasi bei, nämlich die EU müsse sich noch stärker wehren gegen hybride Angriffe aus Russland und Belarus, die gezielt Migranten über die polnische Grenze schleusen, so von der Leyen, um die EU zu destabilisieren. Es sei nicht Wladimir Putin, der darüber entscheidet, wer in die EU kommt.
Aus Brüssel war das Katrin Schmidt. Es ist 23.29 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Die FDP hat einen neuen Vorschlag zur Regelung der Organspende gemacht. Mehr von Barbara Kostolnik.
Die Zahl der Organspender in Deutschland ist nicht ausreichend. Darüber sind sich eigentlich alle einig. Die FDP hat nun ein Positionspapier erarbeitet. Darin legt sie dar, wie sie die Zahlen der Spender erhöhen will. Konkret möchten die Freien Demokraten, dass künftig nicht mehr nur der Hirntod, also der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen, eingetreten sein soll, bevor Organe gespendet werden, sondern dass auch der Herz-Kreislauf-Tod genügt. Wichtig ist der FDP dabei, dass ein potenzieller Spender vorher festlegen kann, ob er nur im Fall eines Hirntods oder auch im Fall eines Herztods seine Organe freigeben möchte. Eine Hirntoddiagnostik ist deutlich aufwendiger. Sie nimmt einige Stunden bis Tage in Anspruch und kann auch nur auf einer Intensivstation durchgeführt werden. Jährlich betrifft der Hirntod in Deutschland etwa 3.000 bis 4.000 Menschen. Vor dem Hintergrund der immer noch niedrigen Organspenderzahlen, 2023 standen etwa 2.900 Organspenden, etwa 8.400 Patienten gegenüber, die auf ein Organ warteten, gibt es in der Politik weiterhin Bemühungen, die Organspende in Deutschland grundsätzlich neu aufzustellen. Bislang kann man nur spenden, wenn man das zu Lebzeiten in einem Organspendeausweis oder Register explizit dokumentiert hat. Etliche Abgeordnete versuchen, eine andere Regelung herbeizuführen, nach der grundsätzlich jeder Mensch seine Organe spendet, sei denn er äußert ausdrücklich, dass er das nicht will. Dieser Gruppenantrag zur sogenannten Widerspruchsregelung soll voraussichtlich Anfang Dezember im Bundestag beraten werden.
China und Russland wollen ihre militärische Zusammenarbeit verstärken. Mehr dazu von Benjamin Eisel.
Gemeinsam strebe man danach, die militärische Entwicklung beider Länder voranzutreiben, sagte Chinas Verteidigungsminister Dong Jun beim Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Andrei Belousov in Peking. Dabei werde man ohne Zweifel zu guten Kollegen und Freunden, so Dong Jun. Belousov sagte, die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder sei ein wichtiges Element, um regionale und globale Stabilität zu erhalten. Diese Aussage widerspricht der Tatsache, dass Russland die Ukraine überfallen hat und aktiv Frieden und Stabilität in Europa gefährdet. An diesem Widerspruch stört sich die Staats- und Parteiführung in Peking offenbar nicht. Vielmehr handelt sie selbst widersprüchlich. Chinas Führung stellt sich in dem Konflikt zwar als neutral dar, ist allerdings klar auf russischer Seite. Neben engem Austausch finden regelmäßig gemeinsame Militärmanöver statt. Zwar liefert China keine Waffen an den Aggressor, dafür aber sogenannte Dual-Use-Güter, die auch militärisch verwendet werden können, beispielsweise Drohnen oder Mikrochips. Generell haben beide Länder die Beziehungen seit Russlands Einmarsch in die Ukraine deutlich ausgebaut, auch wirtschaftlich. Während Russland günstige Energie an China liefert, verkauft die Volksrepublik alles nach Russland, was demokratische Staaten nicht mehr liefern, darunter Smartphones und Autos.
Wir bleiben in Asien. Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea nehmen an Schärfe erneut zu, wie Thorsten Ifland schildert.
Das Regime in Nordkorea hat diesen Schritt schon vor einigen Tagen angekündigt. Nun scheinen den Worten Taten zu folgen. Machthaber Kim Jong-un will sämtliche Beziehungen zu Südkorea abbrechen und bezeichnete das Nachbarland unlängst als Hauptfeind Nordkoreas. Begründet werden diese Straßensprengungen von nordkoreanischer Seite mit dem Schutz der nationalen Sicherheit und zur Verhinderung eines Krieges. In den 2000er Jahren hatten beide koreanische Staaten zwei Straßenverbindungen und zwei Bahnverbindungen vorübergehend wieder geöffnet. Als Reaktion auf das nordkoreanische Atomprogramm sind diese seit Jahren aber ungenutzt. Südkoreas Militär reagierte auf Sprengungen der Straße mit Warnschüssen auf seiner Seite der Demarkationslinie. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Die Spannungen zwischen den beiden koreanischen Staaten haben sich in den vergangenen Wochen deutlich erhöht. Erst am letzten Wochenende beschuldigte Nordkorea den Süden, mehrfach Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern in die Hauptstadt Pyongyang geschickt zu haben. Sollte das noch einmal passieren, warnte Kim Jong-uns Schwester Yo Jong vor einer so wörtlich schrecklichen Katastrophe. Südkorea, das die Drohnenüberflüge nicht bestätigte, erklärte, dass der Norden das Ende seines Regimes erleben werde, wenn er den Südkoreanern Schaden zufüge.
Infolge der israelischen Angriffe befinden sich im Libanon immer mehr Menschen auf der Flucht. Wie die Internationale Föderation von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond meldet. Aus Genf, Sandra Bieger.
Eine Sprecherin der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sagte, die Flüchtlinge bräuchten Schutz, Unterkunft, Nahrung und medizinische Hilfe. Aktuell sehe man sich aber mit Hindernissen konfrontiert, ihr schwierig machten, Hilfsgüter zu beschaffen und in den Libanon zu bringen. Angriffe auf den wichtigsten Grenzübergang zu Syrien behinderten die Helfer etwa dabei, Nahrung und Medikamente ins Land zu bringen. Außerdem seien auch Helfer bei Angriffen verletzt worden. Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung appelliert deshalb an alle Konfliktparteien, das humanitäre Völkerrecht zu achten. Helfer und Zivilisten dürften nicht zur Zielscheibe werden.
Nach einer langen Dürreperiode im südlichen Afrika leiden dort viele Menschen Hunger. Aus Johannesburg dazu Stefan Überbach.
Die extreme Dürre im südlichen Afrika hat inzwischen katastrophale Folgen, sagte ein Sprecher der UN-Organisation. Von der schlimmsten Hungerkrise seit Jahrzehnten seien inzwischen 27 Millionen Menschen betroffen. Monatelang hat es in der Region nicht mehr geregnet. Ernten verdorren auf den Feldern, Tiere sterben. Experten schätzen, dass inzwischen 21 Millionen Kinder unter Mangelernährung leiden. Gerade die Schwächsten hätten schon Glück, wenn sie am Tag eine Mahlzeit bekämen. Malawi, Namibia, Lesotho, Sambia und Simbabwe haben wegen der ungewöhnlich intensiven Trockenperiode schon vor Monaten den Katastrophenfall ausgerufen und das Ausland um Hilfe gebeten. Aber auch in Angola an der Westküste und Mosambik im Osten des afrikanischen Kontinents ist die Versorgungslage kritisch. In Simbabwe und Namibia haben die Regierungen Wildtiere zum Abschuss freigegeben, darunter Elefanten, Flusspferde und Zebras, auch damit andere Tiere ausreichend Wasser und Nahrung zum Überleben finden. Mit dem Fleisch der Tiere soll die hungernde Bevölkerung versorgt werden. Das Welternährungsprogramm ruft die internationale Gemeinschaft zu finanzieller Unterstützung auf. Für Soforthilfe würden rund 400 Millionen Dollar gebraucht, allerdings stehe aktuell nur ein Fünftel dieser Summe bereit. Das südliche Afrika gilt als eine der Regionen, die weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind.
Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Überraschungsnachricht am Abend. Der Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft. Mehr von Franziska Hoppen.
Der ehemalige Coach des FC Bayern, der auch ebenso wie Ex-FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp einst den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, genießt in England einen guten Ruf. Der 51-Jährige hatte schon den FC Chelsea trainiert und 2021 zum Champions-League-Sieger gemacht. Für Tuchel wäre es die erste Stelle als Trainer einer Nationalmannschaft. Sollte er den Job übernehmen, wäre er erst der dritte Ausländer, dem diese Aufgabe anvertraut wird und vor allem der erste Deutsche. Nach dem Rücktritt von Trainer Gareth Southgate im Anschluss an die EM-Finalniederlage gegen Spanien hatte der englische Verband einen neuen Cheftrainer für die Three Lions gesucht. Noch betreut Lee Carsley interimsmäßig das Team um Kapitän Harry Kane vom FC Bayern. Eine offizielle Bestätigung durch den Verband steht noch aus.
Und wir blicken jetzt zur Frankfurter Börse. Von dort meldet sich Konstantin Röse.
Zurückhaltung war heute am deutschen Aktienmarkt nicht zu spüren. Im Gegenteil, für viele sei der Preis einfach zu hoch, dem Markt fern zu bleiben und etwas zu verpassen, kommentierte ein Analyst. Der Leitindex DAX stellte schon wieder einen neuen Rekord auf. Das Börsenbarometer kletterte zeitweise über die Marke von 19.600 Punkten. Rückenwind gab unter anderem die Hoffnung, dass am Donnerstag die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen weiter senken könnte. Ein weiterer Treiber war der positive Start in die Berichtssaison. In den USA haben weitere Großbanken ihre Bücher geöffnet und die Erwartungen meist übertroffen. Doch auch hierzulande überraschten ein paar Unternehmen. So hat der Triebwerksbauer MTU seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erneut angehoben. Vor Zinsen und Steuern erwartet der DAX-Konzern einen bereinigten Gewinn von über 1 Milliarde Euro. MTU profitiert von der steigenden Nachfrage nach Flugzeugen. Auch das Wartungsgeschäft läuft gut. Papiere von MTU gehörten deshalb mit einem Plus von rund 5% zu den größten Gewinnern im DAX. Seine anfänglichen Gewinne konnte der Leitindex DAX aber nicht halten. Belastet hat die Nachricht, dass die USA erwägen, im Interesse der nationalen Sicherheit den Verkauf von KI-Chips auf bestimmte Länder zu begrenzen. Papiere von Chipherstellern wie Nvidia waren deshalb unter Druck. Am Ende schloss der DAX den Handel leicht im Minus mit 19.486 Punkten.
Soweit unser Börsenbericht und soweit auch die Kurzberichte. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie laufen. Die Arbeitgeber haben ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaften aber ablehnen. Über die zweite Tarifrunde nun mehr von Thomas Wagner.
Die Äußerung vom Arbeitgeberlager, eine Nullrunde wäre schon zu viel. Das ist keine gute Vorbereitung. Das schreit nach Streik!
Aufgeheizte Stimmung vor dem Schlosspark Forum Ludwigsburg, dem Ort der zweiten Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs. Rote IG Metallschals, Trillerpfeifen, so demonstrieren mehrere tausend Gewerkschaftsmitglieder dafür,
dass wir mehr Geld bekommen, weil alles wird steigen und wir brauchen dadurch einfach mehr Geld.
Und wir sind hier zusammengekommen, um die Tarife und beziehungsweise alles zu unterstützen, die Forderungen. 7% und 170 Euro für die Jungen.
Während draußen lautstark protestiert wird, will drinnen Harald Marquardt, Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, von 7% mehr Lohn nichts wissen. Gerade eben läuft die Nachricht aus Bremen auf. Bei den parallel verlaufenden Tarifverhandlungen dort hat der Arbeitgeberverband Nordmetall ein Angebot vorgelegt. Inhalt: Lohnsteigerungen um 1,7% ab Juli kommenden Jahres. Ein Jahr später will man, so steht es im Angebot, mit weiteren 1,9% noch eine Schippe drauflegen. Das Nordmodell taugt auch für den Süden, meint Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt.
Wir sind in der gesamten Republik gut abgestimmt und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir heute kein abweichendes Angebot machen.
Das würde auch im Südwesten bedeuten, erstmal 1,7% im kommenden Jahr und 1,9% in 2026. Damit, so Harald Marquardt, käme die Arbeitgeber auch der Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach.
Zum einen wollen wir gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wertschätzung zeigen, dass selbstverständlich hinsichtlich Inflation etwas gemacht werden soll. Die Inflationsrate ist aktuell bei 1,6%. Mit 1,7 werden wir sogar höher liegen.
Marquardt macht aber auch klar, der Branche gehe es insgesamt schlecht. Viel mehr sei nicht drin.
Nüchtern betrachtet ist die Situation schlecht. Wir sind schlechter wirtschaftlich als noch vor einem Monat bei der ersten Tarifrunde.
Deshalb sind im Arbeitgeberangebot auch Entlastungsmöglichkeiten für solche Betriebe festgeschrieben, denen es wirtschaftlich sehr schlecht geht.
Wir kennen die wirtschaftliche Situation, die ist angespannt.
Zumindest in diesem Punkt ist sich Barbara Resch, Verhandlungsführerin der IG Metall Baden-Württemberg, mit Arbeitgebervertreter Harald Marquardt einig. Aber damit endet die Einigkeit dann auch schon. Das Angebot der Arbeitgeber insgesamt weist sie zurück. Es werde viel zu spät wirksam und es sei viel zu niedrig.
Die Entgelterhöhung kommt viel zu spät. Das Angebot ist viel zu niedrig und die Laufzeit des Angebotes auch viel zu lang.
Positiv sei zu bewerten, dass die Arbeitgeber überhaupt ein Angebot vorgelegt hätten und dass sie sich offen gezeigt hätten für die Forderung, die Entgeltsituation der Auszubildenden zu verbessern. Und trotzdem, der Ton wird schärfer in dieser Tarifauseinandersetzung.
Wir bereiten uns jetzt auf Warnstreiks vor, weil wer so ein Angebot generiert, der provoziert den Konflikt in der Metall- und Elektroindustrie.
Die Zeichen stehen vielleicht auf Streik in der Metall- und Elektroindustrie. Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Die Bundesregierung hat heute mit einer Reihe von Unternehmen sogenannte Klimaverträge geschlossen. Der Staat gibt ihnen Geld, damit sie ihre Produktion klimaneutral umrüsten können. Bundeswirtschaftsminister Habeck wertete das als Erfolg, aber es gibt auch Kritik, nämlich von Seiten der Unternehmer. Aus Berlin nun dazu Jörg Münchenberg.
Für den Wirtschaftsminister ist es ein wichtiger Schritt in Richtung Transformation. Robert Habeck von den Grünen hat heute 15 Unternehmen sogenannte Klimaschutzverträge überreicht. Damit wird der Staat die Umstellung auf eine klimafreundlichere Produktion vorübergehend finanziell fördern. In der ersten Ausschreibungsrunde mit knapp 3 Milliarden Euro.
Dieses Instrument ist neu in ganz Europa. Wir sind Pionier. Die erste Runde ist abgeschlossen. Sie ist erfolgreich gelaufen. Sehr viele mittelständische Unternehmen haben sich beworben und darauf haben wir einen besonderen Wert gelegt, dass dieses Instrument jetzt wirklich für den produzierenden Mittelstand geeignet ist und offen steht.
Die Förderung soll für 15 Jahre ausbezahlt werden und den Firmen vor allem Planungssicherheit für ihre Investitionen geben. Ausgezahlt wird das Geld aber erst, wenn tatsächlich CO2 eingespart worden ist. Die geförderten Unternehmen kommen insbesondere aus den energieintensiven Bereichen wie etwa Glas, Keramik, Papier, Zellstoff sowie Chemie. Kritiker bemängeln jedoch die vergleichsweise hohen Subventionskosten für die Einsparung von CO2. Zudem wird auch moniert, dass der Staat einzelne Firmen gezielt fördert, anstatt die Rahmenbedingungen insgesamt zu verbessern. Doch Habeck wollte diese Einwände heute nicht gelten lassen.
Die Alternative wäre, dass diese Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr am Standort wären, vielleicht die ganzen Branchen nicht und wir energieintensive Industrie in Deutschland verlieren. Und zweitens sind viele Techniken, die dort sind, neue Techniken. Insofern ist es ein Industriewirtschaftsprogramm, das hier aus den Standortgründen und den Technologieentwicklungsgründen mit dabei ist. Es hat den Sinn, Klimaneutralität zu produzieren bzw. zu gewährleisten, aber es ist ein Programm für die deutsche Wirtschaft und für die technologische Entwicklung.
Der Bundesverband der deutschen Industrie forderte unterdessen auf einem Klimakongress von der Politik einen grundsätzlichen Kurswechsel. Notwendig, so BDI-Präsident Siegfried Russwurm, sei eine neue Balance zwischen Ökologie und Ökonomie.
Wir sind auf der Verliererstraße. Die Detailregulierung, die Feinsteuerung der letzten Jahre hat dem Standort die Luft abgeschnitten, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können.
Tatsächlich ist die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr geschrumpft und auch für 2024 rechnet selbst die Regierung erneut mit einer Mini-Rezession. Darauf, so der BDI, müsse aber die Koalition reagieren mit Deregulierung, Bürokratieabbau, schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie einer Absenkung der Stromkosten.
Sichere und bezahlbare Energieversorgung muss Top-Priorität sein. Also Zubau neuer, nachhaltiger Energieträger, ja, ist zwingend. Aber es braucht halt auch eine Lösung für die Dunkelflaute, die Kraftwerkstrategie. Wie lange liegt sie jetzt eigentlich schon vor? Und wie viele Investitionsprojekte konnten entschieden werden? Nein, die Voraussetzungen sind noch nicht gegeben für schnelle Ausschreibungen.
Gleichzeitig werden die Kosten enorm sein. Laut einer ebenfalls heute präsentierten Studie der Denkfabrik Agora Energiewende muss die öffentliche Hand zwischen 2025 und 2045 im Schnitt pro Jahr rund 38 Milliarden Euro für Klimainvestitionen aufwenden. Zusätzliche Kosten wie etwa Maßnahmen zur sozialen Abfederung sind dabei noch nicht einmal mit eingerechnet.
Aus Berlin war das unser Korrespondent Jörg Münchenberg. Es dürfte eine Nachricht sein, die man zum Beispiel in Paris nicht gerne hört. Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall und der italienische Leonardo-Konzern haben ein Joint Venture gegründet. Das Ziel? Die Produktion eines gemeinsam entwickelten Kampfpanzers und eines Schützenpanzers. Für beides liefert Rheinmetall schon die Technologie, den Schützenpanzer Lynx, der seit 2016 gebaut wird, und den Kampfpanzer Panther, der als Prototyp existiert. Der Hintergrund? Viele Armeen suchen einen Nachfolger für den Leopardpanzer. Der wiederum wird derzeit vom deutsch-französischen Konsortium KNDS produziert. Über den Nachfolger wird dort aber seit langem gestritten. Zu lange, finden viele Staaten. Mit dem deutsch-italienischen Projekt soll es schneller gehen. Als erster Kunde steht Italien fest, das den eigenen Kampfpanzer des Typs Ariete ersetzen will. Auch Ungarn steht schon auf der Kundenliste. Über den deutsch-italienischen Schachzug in der Rüstungsindustrie nun aus Rom Elisabeth Pongratz.
Die beiden Herren auf dem Podium im Konferenzsaal der Auslandspresse in Rom wirken äußerst zufrieden. Sie haben in der Rüstungsindustrie einen neuen europäischen Player auf den Weg gebracht. Der erste Schritt wurde Anfang Juli gemacht. Nun nimmt das neue Joint Venture klare Konturen an. Die Herausforderung, so meint der Chef des italienischen Konzerns Leonardo, Roberto Cingolani, bestand darin, sich auf eine neue Generation von Kampffahrzeugen einzustellen und damit auch auf ein neues Konzept der Verteidigung. Man muss bedenken, dass verschiedene Plattformen wie ein Flugzeug, ein Hubschrauber oder ein Kampfpanzer oder was auch immer in dem komplexen Szenario des Schlachtfeldes miteinander kommunizieren. Dabei werden sie von einem Satelliten oder einem Cluster einer Satellitenkonstellation überwacht, der die Bewegung, die Verfolgung und alles andere überwacht. Die Maschinen, die miteinander sprechen, brauchen deshalb digitale Zwillinge, genauso wie eine Cybersicherheit für alle Plattformen. Die Frage war nun, wie man die Kräfte bündeln könnte, um die nächste Generation digitalisierter Maschinen für die Landverteidigung entwickeln zu können. Rheinmetall, der größte deutsche Rüstungskonzern, und das italienische Unternehmen Leonardo sehen sich dafür bestens gerüstet. Man könne die Technologien der beiden mischen und ein vernetztes System schaffen. Wir sehen dieses Abkommen als eine der wichtigsten an in der jüngsten Geschichte von Leonardo. Als erster Großauftrag winkt eine Bestellung der italienischen Armee mit einem Wert von rund 23 Milliarden Euro. Das Joint Venture wird den neuen italienischen Kampfpanzer MBT industriell entwickeln und vermarkten, ebenso wie eine neue Plattform für einen Schützenpanzer. Für solch einen Auftrag, so meint der Konzernchef von Rheinmetall, Armin Papperger, lohne es sich zu kämpfen, aber es gehe nicht nur um das.
Es ist nicht nur der italienische Markt, sondern wir erwarten uns, dass wir durch die Kombination der Technologien von Leonardo und Rheinmetall eben auch Exportmärkte aufmachen können. Und hier ist zum Beispiel auch die Unterstützung der italienischen Regierung etwas sehr, sehr Positives. Es gibt ja viele Länder, die enge Beziehungen auch zu Italien haben. Und ich erwarte mir eben, dass wir im Augenblick ein Marktpotenzial haben von etwa 50 Milliarden Euro.
Mit Anteilen von jeweils 50% wird das neue Unternehmen seinen Hauptsitz in Rom haben. Hier sitzt auch Leonardo, das aus der früheren Finmeccanica entstanden ist und mit einem Umsatz von über 15 Milliarden Euro zu den größten europäischen Rüstungskonzernen zählt. 60% der Aktivitäten der künftigen Firma sollen in Italien stattfinden. Aber im Vordergrund stehe das Gesamtkonzept, so Papperger.
Es ist nicht mehr ausreichend, einfach nur einen Panzer hinzustellen und zu sagen, hier versucht mal damit zu schießen. Sondern es wird ein Gesamtsystem sein. Und dieses Gesamtsystem, da wollen wir jetzt den ersten System of Systems Gedanken umsetzen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. 2 Jahre Infanterie Fighting Vehicle, 3 Jahre für die Kampfpanzer. Und damit sind wir auch schneller als alle anderen im Augenblick, die in der Welt unterwegs sind. Und das war die Basisidee, auch wo wir gesagt haben, hier, da werden wir sicherlich erfolgreich sein.
Rheinmetall-Chef Armin Papperger war das im Beitrag von Elisabeth Pongratz. In Frankfurt wurde heute die Buchmesse eröffnet, die weltgrößte ihrer Art. Ab Freitag ist die Messe auch für das Publikum geöffnet und es zeichnet sich ab, dass wohl alle Tickets ausverkauft sein werden. Über die Eröffnung und Trends in der Literatur nun mehr von Simone Thielmann.
Die größten Emotionen brachte Claudia Roth mit in die Eröffnungsfeier.
Italien, Italien, ja, Sehnsuchtsort.
Und dann hob die Kulturministerin zu einer wahren Arie auf die Autorinnen und Autoren des diesjährigen Ehrengastes an.
Alberto Moravio, eine Elsa Morante, eine Grazia Deleda, einen Luigi Pirandello.
Und erntete damit den vielleicht größten Zwischenapplaus des Abends.
Und natürlich die Stimmen, die wir heute hören werden. Und viele andere mehr.
Eine Art Beschwörung der universalen Größe der italienischen Literatur angesichts der Tatsache, dass neben ihr ein überzeugter Neofaschist und Mitglied der rechten italienischen Regierung Platz genommen hatte. Kulturminister Alessandro Giuli. Als er seine Rede begann, gab es Protest. Einige Zuschauer verließen den Saal. Alessandro Giuli versuchte in einer ansonsten eher meandernden Rede ein Zeichen der Verständigung.
In diesem Zusammenhang halte ich es nicht für unbegründet, auf meine institutionelle Aufgabe als Kulturminister hinzuweisen, der die unantastbare Freiheit der Meinungsäußerung in jeder Form vertritt. Auch wenn es Dissens gibt.
Eine Art Antwortnote auf die vielen politischen Rednerinnen und Redner vor ihm, die allesamt von den Gefahren neuer demokratiefeindlicher Strömungen in Europa und in Deutschland warnten und ein Wort bemühten, um das man sich angesichts der Häufigkeit seiner Nennung Sorgen machen muss: die Freiheit.
Bücher brauchen Freiheit und Demokratie.
Die Frankfurter Buchmesse. Sie steht für Freiheit,
weil sie wirklich ein ganz wichtiger und ein ganz lebendiger Ort der Freiheit ist.
Der Philosoph Stefano Zecchi, die Schriftstellerin Susanna Tamaro und der Physiker Carlo Rovelli vertraten die literarische Seite des diesjährigen Gastlands. Zecchi beschwor die Kraft der Schönheit, Tamaro forderte, wieder mehr auf die Weisheit zu vertrauen, Carlo Rovelli schließlich appellierte, die lokalen und nationalen Grenzen zu überwinden.
Do I ask too much?
Verlange ich zu viel, wenn ich uns alle bitte, unsere Intelligenz zu benutzen, um zu erkennen, dass wir Unterschiede anerkennen müssen und aufhören, uns zu dämonisieren? Wir sollten anfangen, voneinander zu lernen, um eine globale Gemeinschaft zu bilden.
Mit dem Hammerschlag von Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet.
Simone Thielmann war das. Und soweit die Berichte. Nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare einiger Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Christiane Abelein und präsentiert von Anja Gavlik.
Diesmal mit einer Studie, die als das Standardwerk der Jugendforschung gilt, der Shell-Jugendstudie. Die Neue Osnabrücker Zeitung fasst zusammen. Die große Mehrheit der Jugend von heute blickt optimistisch in die Zukunft. Ausgerechnet jene Jugendliche zwischen 12 und 25, die etwa in der Corona-Pandemie besonders stark unter rückblickend falschen Eingriffen wie Schulschließungen und Ausgehverboten zu leiden hatten, hat diese Erfahrung in der großen Mehrheit nicht zu Montagsdemonstranten und Verschwörungserzählern gemacht, sondern im Gegenteil davon überzeugt, dass Staat und Gesellschaft große Krisen meistern können. Junge Menschen interessieren sich so stark für Politik wie zuletzt kurz nach der Wiedervereinigung, freut sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach eigenem Bekunden informieren sich junge Menschen in Deutschland heute öfter über politische Themen als früher. Sie sind auch häufiger zu politischem Engagement bereit. Das alles sind Merkmale einer lebendigen Zivilgesellschaft. Der Kölner Stadtanzeiger schränkt ein: Gleichzeitig wächst an den Rändern die Gruppe derer, die sich nach einer vermeintlich starken Hand sehnt, die die multiplen Probleme der Gegenwart mit unterkomplexen Hauruck-Maßnahmen abzuräumen verspricht. Die neuen Zahlen sind deshalb eine klare Warnung. Eine Gesellschaft, die die ohnehin rapide schrumpfende Gruppe der Jüngeren in ihrer Mitte vernachlässigt, spielt mit ihrer Zukunft. Die Rheinzeitung aus Koblenz verlangt ein Gegensteuern durch die Politik. Die Regierung muss mit den Ländern daran arbeiten, das Bildungssystem zu stärken, damit es aufgeklärte Menschen hervorbringt, die sich eben nicht zufrieden geben mit allzu einfachen Botschaften auf TikTok. Es braucht eine Sozialpolitik, die generationengerecht ist und trotz der Babyboomer-Herausforderungen in den Sozialsystemen die Arbeitskräfte von morgen nicht mit Beiträgen überfordert. Das sind die Mammutaufgaben, denen die nächste Bundesregierung sich stellen muss. Themenwechsel. Die Taz befasst sich mit den Überlegungen des polnischen Ministerpräsidenten Tusk, das Asylrecht vorübergehend auszusetzen. Tusks Schritt ist ein symptomatisches Verhalten für die Parteien der Mitte in diesen Tagen. Der Wunsch nach Asylverschärfungen findet kein Ende, auch wenn die Zahlen stark sinken, wie hierzulande, oder schon sehr niedrig sind, wie in Polen. Nur folgerichtig war da, dass auch die Union sogleich größtes Verständnis für Tusks Pläne äußerte. Und die Stuttgarter Zeitung fordert: Europas moderate Kräfte müssen diesem drohenden Kahlschlag der Asylgesetze und den Alleingängen der Staaten Einhalt gebieten. Denn damit könnte ein Teufelskreis der Radikalisierung in Gang gesetzt werden, der am Ende die gesamte EU gefährdet.
Danke für die Presseschau. Anja Gavlik war das. Und im Studio war bis hierhin Detlef Karg. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.